Wir sind ja im Philipper noch nicht sehr weit gekommen. Wir sind immer noch im ersten Vers. Wir möchten da auch heute nochmals am ersten Vers stehen bleiben. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt sich vergegenwärtigt. Wir haben heute eine Zeit der Verwirrung und wir müssen unendlich dankbar sei, dass Gott uns wirklich sein Wort gegeben hat, wie wir es auch schon gehört haben, dass wir einfach einen Maßstab haben von dem, was Gott letztendlich tun will. Und wer in der Gemeindearbeit tätig ist, der weiß, eine Bibelstelle, 10 Gemeinden, 15 Meinungen. Ich sage es überspitzt. Und wir kommen jetzt heute zum Punkt. Ja, wie soll ich sagen? Man könnte sagen, das ist eine harmlose Bibelstelle, ist eine harmlose Lehre und es spielt keine große Rolle, aber es ist sehr, sehr brisant. Und zwar, ich lese uns einfach nochmals der erste Vers. Paulus und Timotheus, Knechte oder Sklave Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, was die Bibel unter Aufseher versteht. Und die Bibel sagt jetzt ganz nüchtern sachlich, grüße die Gemeinde. Und dann nennt sie zwei, ich nenne mal das, was hier jetzt beschrieben wird, Dienste, so ist der biblische Sprachgebrauch. Oder man nennt es in der Christenheit oft Ämter. Aber eigentlich ist Dienste richtig. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Außer den Aufsehern, den Ältesten in dem Fall, haben wir Diakone. Also natürlich so, unter Diakon hat man im Lauf der Jahre einfach verstanden, dass jemand sozial tätig ist. Das ist natürlich eine Belegung dieses Begriffs, der biblisch nicht ganz sauber ist. Und wir möchten drum das in aller Ruhe uns ansehen. Das Wort, wo unser Fremdwort Diakon abgeleitet wird. Wir haben ja das Phänomen, dass Luther eine neue Sprache schaffen musste. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Althochdeutsche oder das Hochdeutsche, was wir heute haben, ist die sächsische Kanzleisprache. Und Luther hat die einfach mit volkstümlichen Ausdrücken, hat er sie bestückt und dazu eine Sprache geschaffen, um die Bibel in, ich sag's mal, gedruckter Form zu verbreiten. Jetzt gab es natürlich Probleme, er hat manche Ausdrücke im Deutschen nicht gefunden. Zum Beispiel Apostel. Apostel ist nicht übersetzt, Apostel ist kein deutsches Wort. Apostel heißt nur Gesandter. Der Apostolos war der Gesandte. Er hätte genauso gut Gesandter übersetzen können. Aber war sich nicht sicher, ob das trifft, er hat lieber Apostel als Idiom, als Spezialwort stehen lassen. Und so gibt es viele Dinge, Engel. Das ist das griechische Engelos, heißt eigentlich auch nur ein Bote. Da wird der Engel draus gemacht. Was im Laufe der Kirchengeschichte auch katholisch draus geworden ist, diese kleine, dicke Engelfigur mit Flügelchen, das wissen wir inzwischen. Aber der Diakon ist auch nicht übersetzt. Der Diakon heißt nur Diener. Diakonos. Das Wort ist eigentlich, und das ist eine sehr erstaunliche Tatsache, und wir finden das auch in diesen Diensten, ist eigentlich nur das Wort für dienen. Und Diakon ist nur ein Diener. Das sagt ja schon mal gar nichts drüber aus, ob ein Diakon im Sozialen tätig ist oder nicht, möchte ich betonen. Also ich möchte jetzt nicht die eingefleischte Darlegung der Christenheit hier nochmals interpretieren. Ich möchte nur zurückgehen zum Grundtext und zu der Bibel, was die Bibel eigentlich meint. Sie meint mit Diakon einfach jemand, der dient, der Gott dient. Und er sagt hier, es ist für ihn eigentlich normal, dass eine Gemeinde diese zwei Dienste hat, nämlich die Aufseher und die Diakonen, also Leute, die diakonisch dienen, im Sinne von, dass sie einfach dienen. Jetzt müssen wir das näher untersuchen. Wenn ich jetzt etwas wissen will, was die Bibel lehrt, dann habe ich ja die Lehrbriefe. Darum sagt die Bibel in Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrecher, in den Gebeten und auch in der Gemeinschaft. Aber Lehre der Apostel ist eigentlich, sind die Lehrbriefe, das ist klar. ist die Erweisung, wie die Gemeinde sich verhalten soll. Zum Beispiel, wenn es um Israel geht, dann sind viele Dinge direkt aus dem prophetischen Wort, dann später wie die Wiederannahme Israels, die Ausgießung des Heiligen Geistes sind direkt. Aber wenn es nur um die Gemeinde geht, um die Praxis, ich sage ausdrücklich Praxis, dann hast du eigentlich die direkte Lehre für die Gemeinde, hast du in den Lehrbriefen. Jetzt muss man einfach der Bibel glauben. Ich glaube, dass Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das heißt, wenn Gott sagt Israel, dann meint er Israel. Wenn Gott sagt Gemeinde, dann meint er Gemeinde. Wenn Gott sagt Apostelzeit, dann meint er Apostelzeit. Er sagt nicht Apostelzeit, er sagt die Augen und oder die Ohren zeugen, also sind die Apostel gewesen. Oder wenn er sagt Endzeit, also Zeit des Endes, dann meint er das auch. Und da gibt es gravierende Unterschiede. Wenn man jetzt ganz nüchtern sachlich den biblischen Befund nimmt, die Lehre der Apostel, die Lehrbriefe, das schön unterscheidet, was betrifft Israel, was betrifft die Gemeinde, was betrifft Apostelzeit, was betrifft Endzeit, dann haben wir schon mal ganz saubere Regeln. Und jetzt hat Gott uns eine Hilfe gegeben und die dürfen wir nicht unterschätzen. Die Apostelgeschichte heißt in Wirklichkeit Praxeis, Ton, Apostolon. Das heißt, die Taten der Apostel. Und Praxeis ist das Grundwort für unser Wort Praxis. Das heißt, wir haben dann außer der Lehre der Apostel in den Lehrbriefen haben wir zusätzlich in der Apostelgeschichte die Praxis der Apostel. Jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Wenn es darum geht, zum Beispiel, was ist ein Diakon, was ist ein Ältester, wie macht man bestimmte einfach Gemeindedinge, dann lehrt die Bibel in den Lehrbriefen relativ telegrammstilartig Grundsätze. Aber wie die es gemacht haben, sieht man oft in der Apostelgeschichte. Wobei man bei Apostelgeschichte aufpassen muss. Apostelgeschichte ersetzt nicht die Lehre der Apostel, ist nur ein Beispiel, ist nur ein Muster. Und gleichzeitig muss ich auch hier Israel und die Gemeinde unterscheiden, Apostelzeit und Endzeit. Also immer die gleiche Regel. Wenn ich mich an diese einfachen Regeln halte, dann komme ich in der Praxis zum gleichen Schluss. Jetzt haben wir eine große Begebenheit, wo Apostel das erste Mal eingesetzt wurden. Das ist Apostelgeschichte 6. Und da ist wieder etwas Besonderes. Ich lese uns einfach einmal die Stelle ab Apostelgeschichte 6,1. Damit wissen wir, was er die Philipper schreibt, wenn er sagt, ihr habt Diakone. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Und jetzt haben wir hier etwas, ich möchte hier jetzt einmal eine Bremse reinmachen. Da steht jetzt im Griechischen, es ist nicht gut, das Wort Gottes zu verlassen, nämlich um diakonisch zu dienen. Und zwar, er sagt hier Diakonein. Sondern er sagt etwas, denn in Vers 4, ich mache jetzt einen Sprung, bevor man es ganz lesen, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und da steht wörtlich in der Diakonie. Und jetzt sehen wir plötzlich etwas, bevor wir weiterlesen. Diakonie ist ein Überbegriff, ein allgemeiner Überbegriff, der kann sich äußern in sozialer Tätigkeit, der kann sich aber sogar äußern in der Tätigkeit des Wortdienstes. Das heißt, die Bibel bezeichnet einen Dienst am Wort Gottes unter Umständen, je nachdem, was getan wird, als Diakonie. Und das ist völlig andere Praxis in der Bibel als das, was wir gewöhnt sind von unserer Gemeinde her. Und jetzt sage ich es mal ganz hart, ich kann ein Diakon sein, wie hier Leute wie ein Philippus oder ähnliches, und kann von Gott, das sieht man dann aus den weiteren Bibeltexten, eine ganz andere direkte Berufung haben. Ich kann ein Lehrer sein, ich kann ein Evangelist sein, ich kann ein Hirte sein, ich kann andere Aufgaben aus Apostelgeschichte, aus dem Römerbrief, aus dem Korintherbrief, also so, wo die Kataloge und die Tätigkeiten aufgelistet sind, ich denke jetzt vor allem an Römer 12, diese Dinge, wo ja ein Katalog ist, der Dienste, diese Dinge kann jemand als persönliche Berufung haben. Also ich kann evangelistisch begabt sein und trotzdem zeitweise den Dienst eines Diakons tun. Im Sinne von sozial. Ich kann aber auch meinen Dienst tun, gemäß meiner Berufung, als Diakon in der Wortverkündigung. Da bin ich nur ein Diener. Wisst ihr, und von daher ist das Wort Diakon mir leider zu kirchlich besetzt geworden. Die Bibel kennt es nicht, sondern sie sagt, es ist ein allgemeines Wort. Hier war natürlich eine Besonderheit, ich habe es auch ein bisschen aufgelistet, und zwar, es war einfach so, wenn eine Gemeinde wächst, kriegst du zuerst schon mal Probleme, und Gott ist nicht der Gott der Unordnung. Und die Hellenisten, das waren eigentlich Juden aus der Diaspora, aus der Zerstreuung. Im Gegensatz zu den Juden, die in Israel gewohnt haben, jetzt sind die zusammengekommen und die haben dann irgendwo das alttestamentliche angenommen, aber sie waren im Endeffekt griechischsprachig. Da kommt ja auch die Übersetzung her des Alten Testaments, die Septuaginta, die ist immer abkürzt mit dem Kürzel LXX. Und heute überlegen manche, wisst ihr, gibt es so Theorien, wo man sagt, der wahre Urtext ist der masoretische Text im Alten Testament, der wahre Urtext ist im Neuen Testament der Textus Receptus. Kann man so sehen. Aber ich habe ein Problem. Ganz viele alttestamentliche Bibelstellen sind nicht nach einem masoretischen Text im Neuen Testament zitiert, sondern nach der Septuaginta. Ja, von daher muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Beim Textus Receptus, beim neutestamentlichen Text viel einfacher. Beim Alten Testament muss man vorsichtig sein. Und hier sind diese zwei Gruppen, also Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Heiden, also Gläubige jetzt im Sinne von gläubige Juden, damit man es richtig versteht, sind hier gewesen und jetzt sind diese Leute zum Glauben gekommen. Also da haben sich Leute aus den hellenistischen Juden bekehrt und da haben sich Gläubige aus den jüdischen Juden bekehrt, ortsansässig. Da haben sich beide Gruppen bekehrt und jetzt kommt es halt so, wie es ist. Die Jacke ist einem meistens näher wie die Hose. Und jetzt sehen wir hier schon, wie die Bibel vollkommen nüchtern ist und keinerlei Illusionen hat. Die Juden haben halt zuerst ihre eigenen Leute versorgt und haben die Hellenisten einfach ein bisschen hängen lassen. Wieso? Das muss kein Jude und keine Hellenisten, keine Griechisch sprechende sein. Also Hellenisten sind von Hellas, die Griechisch sprechenden, also die gekommen sind. Das kann ganz einfach auch passieren. Die Ortsansässigen und die Fremden, die Gäste, das kann tausend Möglichkeiten haben. So ist der Mensch. Der Mensch ist einfach so. Es muss nicht immer böse sein. Der Mensch ist einfach so, dass ihm die Jacke immer näher ist wie die Hose. Das heißt, das, was ihm direkt vor Augen ist, das ist ihm immer näher. Und hier ist halt passiert. Die Bibel sagt nicht einmal, es war sündhaft. Es gab ein Gemurre. Schau richtig. Und die Apostel sagen klipp und klar, es ist nicht gut, dass wir unseren diakonischen Dienst mit dem Wort Gottes verlassen, um diakonischen Dienst im Soziale zu tun. Sondern sie sagen was ganz anderes, ich lese jetzt weiter. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten, legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Jetzt kommt wieder das wunderbare Zusammenspiel des Wortes Gottes. Das wunderbare Zusammenspiel des Leibes Jesu Christi. Da sagt die Bibel jetzt was ganz Einfaches. Jeder hat ja laut 1. Korinther 12, 18 einen Platz im Leib Christi. Jeder hat eine spezifische Gnadegabe. 1. Petrus 4, 10. Jeder hat ein Maß des Glaubens. Römer 12, 3. Und jeder hat ein Arbeitsfeld. 2. Korinther 10, 13. Jetzt kann es aber sein, dass Gott mir, obwohl ich eine evangelistische Gabe habe, obwohl ich eine Hirtengabe habe oder obwohl ich eine Gabe habe zu lehren, dass Gott mein Dienst an dem Punkt sagt, 2. Korinther 10, 13, dein Arbeitsfeld ist jetzt mal eine Zeit lang, so wie es hier war, nicht, dass du jetzt das Wort verkündigst, sondern jetzt geh mal hin und hilf hier, dass diese Leute versorgt werden. Das ist jetzt interessant, können wir sagen, hey, jetzt nehmen wir die zweite Reihe der Gläubigen. Wieso? Wegen Diakonen. Da denkt man, ja, die Ältesten sind die Elite und die Diakone sind die zweite Reihe. Stimmt nicht. Sondern die Bibel hat eine ganz andere Denkweise. Zum Beispiel, die Bibel ist hier relativ deutlich. Ist euch interessanterweise schon mal klar geworden, dass die Bibel keinen Chor kennt im Neuen Testament? Ist euch klar geworden, dass die Bibel keinen Brüderrat kennt? Keine Brüderversammlung? Kennt die alles gar nicht? Sie kennt auch keine Frauenstunde. Wisst ihr, wir haben ganz viele Elemente geschaffen. Ich sage gar nicht, dass sie schlecht sind. Aber der biblische Befund hat sehr schon mal was ganz Einfaches. Und jetzt bin ich einfach so gesinnt von meiner Gesinnung her. Lasst uns doch zuerst das einfache biblische tun. Wenn wir dann noch Luft haben oder Bedürfnisse, dann können wir das nächste auch noch tun. Aber zuerst mal müssen wir das tun, was hier steht. Jetzt kommen wir zum heißen Thema. Wisst ihr, ich habe zuerst gedacht, Diakone, das ist doch harmlos. Es ist nicht harmlos. Es ist eine Bombe. Entschuldigung, der Ausdruck. Weil hier kommt jetzt plötzlich etwas. Wir sehen nachher der Katalog der Bedingungen, wie man ein Ältester wird. Hier sieht man jetzt was. Und zwar, das ist hochinteressant, wenn man sich anguckt. Die Apostel sagen jetzt, also nochmal, da haben wir uns richtig versteht. Die Apostel, die Überregionalen. In der regionalen Ebene der Gemeinde, die Ältesten und die Diakonen, die Dienste tun. Und jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um. 7 ist die Zahl Gottes. Hier können natürlich auch 7 gewesen sein, da man gerade 7 gebraucht hat. Lass mal offen, Gott sagt nichts dazu. Jetzt sagt er, sie brauchen 2 Merkmale, 2 Wesensmerkmale. Wir sehen nachher den Katalog. Jetzt könnte man sagen, jetzt müssen wir den Katalog mit diesen Wesensmerkmalen vergleichen. Kann man machen. Aber sie brauchen ein gutes Zeugnis. Was ist ein gutes Zeugnis? Ein gutes Zeugnis ist, ein gutes Zeugnis in der Gemeinde. Und die Bibel sagt ganz klar, ein gutes Zeugnis nach außen. Das heißt, es müssen Leute sein, die nimmt man ernst. Wisst ihr, heute sind wir ja in der Fremdsprache zu Hause und du kannst ja fast nichts mehr ausdrücken, dass einer versteht. Du musst immer zu Fremdworten greifen. Und heute gibt es ein Fremdwort, das das ausdrückt. Man sagt authentisch. Das ist nur das Wort für echt. Das heißt, die Außenstehenden merken, dass der kein Heuchler ist. Die merken, dass der echt ist, dass das, was er sagt, dass er das auch meint. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, dass das, was er sagt, dass er das auch tut. Das ist hier gemeint. Mit gutem Zeugnis. Aber jetzt sagt er gleichzeitig, voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Und jetzt hätte man eigentlich schon genügend Raum gehabt, das Ganze aufzusplittern und hätte hier abbrechen können und zu sagen, was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu sein. Ich möchte es abkürzen. In Johannes 16, Vers 7 bis 14 sagt die Heilige Schrift, wie der Heilige Geist wirkt. Ich sage es einmal in meinen Worten. Die Bibel sagt, er wird euch überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Er wird euch ins Wort Gottes hineinführen, indem er euch unter anderem auch das Zukünftige verkündet. Und der Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, Jesus. Wenn ein Mensch jetzt voll Heiligen Geistes ist, was muss dann sein? Wie kriege ich raus, ob einer voll Heiligen Geistes ist? Er redet von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er redet vom Wort Gottes, er redet von dem, was zukünftig ist und vor allem, er verherrlicht Jesus. Das ist ganz einfach. Das heißt voll Heiligen Geistes. Wisst ihr, manche haben glaubt, voll Heiligen Geistes, wenn jemand brüllt. Wir haben einen Prediger gekannt, waren Ire, wenn ich es richtig weiß, Nordire, glaube ich. Ich war da selber dabei, ich habe es nicht geglaubt. Der hat ein ziemlich lautes Organ gehabt und dem haben sie den Lautsprecher abgestellt. Du hast nichts gemerkt. Er hat dann nur in die Menge reingebrüllt, zum Glück brauche ich keinen Lautsprecher. Wisst ihr, da glaubt man, das ist dann voll Heiligen Geistes. Oder wenn er aber ganz salbungsvoll redet oder ganz streng ist. Das ist alles nicht voll Heiligen Geistes. voll Heiligen Geistes ist, dass ein Mensch aus völliger Überzeugung und dass sein Leben und sein Tun übereinstimmt, redet von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er redet von Sünde und tut sie selber nicht. Er redet vom Gericht und weiß selber, dass er durch Jesu Blut von diesem Gericht befreit ist. Und vor allem, er redet von der Gerechtigkeit, die durch Jesu Blut kommt. Er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korintherbrief. Wisst ihr, ein Mensch, der das im Herzen hat, gleichzeitig das Wort Gottes als sei ein und alles, nicht übers Wort hinausgeht und nicht Menschenlehre trägt, sondern das Wort Gottes wirklich als großer Maßstab hat, so wie die Bibel sagt, dass sich jemand fürchtet vor dem Wort Gottes und sich unterwirft, und dass er dann eben auch die Zukunft vom Wort Gottes her sieht, was kommt. Da sieht er natürlich heute der Abfall, da sieht er in der weltlichen Schiene die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit. Man sieht plötzlich, wie teuflisch gottlose Ideologien durch die Hintertür wieder reinkommen und sich in der politischen Szene breit machen. Man sieht, wie in der Gemeinde der Abfall, der Gemeinde Jesu von Johannes 16, Vers 7 bis 14, nämlich diese Dinge im Mittelpunkt zu haben, wie das weggeht. Diese Dinge sind nicht mehr im Mittelpunkt, sie geht weg. Stattdessen kommt die Verführung auch in die Kreise der Gläubigen hinein, und dass der Herr Jesus das Ein und Alles, der Mittelpunkt ist, das wird zerstört von diesen antichristlichen Kräften. Wisst ihr, und ich sage es einmal so, wenn aber ein Mensch das im Herzen hat, dass der Herr Jesus Ein und Alles ist und der den Menschen als einzige Lösung der Herr Jesus bringt und das in seinem Herzen voll da ist, dann ist er voll Heiligen Geist. Ist man, wenn man voll Heiligen Geistes ist, automatisch voll Weisheit? Nein. Weil Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn euch Weisheit mangelt, der bitte. Du kannst voll Heiligen Geistes sein, das bezieht sich auf die Gesinnung am Herr Jesus gegenüber, die Gesinnung nach außen, und trotzdem kannst du jetzt vielleicht von der Erkenntnis her oder von der Weisheit her einen Mangel haben. Also da sagt er jetzt, das müssen Leute sein, die voll Heiligen Geistes sind, für der Jesus brennt im Herzen, das Wort Gottes ist ja ein und alles, sie predigen das, was die Bibel vorsieht, und das Wirken des Heiligen Geistes ist in ihnen sichtbar, dass sie nämlich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht redet, vom Wort Gottes, vom Herr Jesus, das Zentrum, aber gleichzeitig haben sie eine gewisse Weisheit, die über ihre eigene hinausgeht. Sie haben nämlich die Weisheit aus Jakobus 1, 5, die Gott ihnen gibt. Entschuldigung, ist das die zweite Reihe der Gemeinde? Sagt man jetzt, mit dem können wir nichts anfangen, dann machen wir uns zum Diakon. So ist es oft. Er kann nicht singen. Er kann nicht dirigieren. Er kann nicht evangelisieren. Er kann nicht predigen. Kennt ihr das? Was tun wir mit dem? Machen wir zum Diakon. Das ist eine Verzerrung und Schlag ins Gesicht der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt, jemand, der diakonische Dienst tut, selbst wenn es sozial ist, braucht höchstes Niveau, höchstes Niveau. Und das Niveau ist nicht niedriger wie das Niveau der Ältesten, das muss klar sein. Wisst ihr, von daher ist schon da plötzlich ein Bereich, wo ich jetzt einmal ganz einfach behaupte, dass dem Teufel gelungen ist, auch diese Dienste ganz niederzuhalten. Dass man nicht drüber redet und dass man das nicht macht. Gleichzeitig aber ist jetzt in der Mitte dieser Leute ein Mann in Vers 5, der hat nochmals eine besondere Eigenschaft. Er ist nicht nur voll Heiligen Geistes, er ist nicht nur voll Weisheit, so schwer er nämlich hier nicht genannt, sondern er ist gleichzeitig noch, Vers 5, ein Mann voll Glaubens. Jetzt sage ich einmal was ganz Vorsichtiges. Wenn jemand, völlig egal wie seine persönliche Berufung ist, von Gott auserwählt ist, trotz seiner persönlichen Berufung, diakonisch zu dienen im Sinne von, dass er hier zum Beispiel solche soziale Dinge tut, wo es auch um Räume geht, um Überlebensdinge, um Finanzen, um Essen, um Trinken, um Nahrung, um Versorgung für Geschwister, dann brauchst du ein Herz, das keine eigenen Gedanken hat. dann brauchst du ein Herz, das sich um den Herr Jesus dreht. Dann darfst du vor allem kein Mensch sein, der, ich sag's mal so, parteiisch ist, der eine leiden kann und der andere nicht, muss weg sein. Und das Zweite, was die Bibel sagt, du musst nicht noch voll Heiligen Geist sein, dass der Herr Jesus brennt in deinem Herzen, du brauchst Weisheit. Wisst ihr, ich sage euch ehrlich, im sozialen Bereich, das ist ja hier jetzt genannt, da werden Diakone eingesetzt, ist es ungeheuer wichtig, dass man eine bestimmte Weisheit hat. Und ist euch auch aufgefallen, Diakone sind kein Amt, das man einfach einsetzt. Sondern Diakone werden erst, bestimmte Dienste werden erst ins Leben gerufen, wenn eine Notwendigkeit ist. Es kann sein, wir hatten eine Phase in der Gemeinde, da waren wir lauter junge Leute. Ich war der Zweitälteste, musst du dir mal vorstellen. Ich war, glaube ich, 35 damals. Der Zweitälteste in der Gemeinde. Mein Schwiegervater war, glaube ich, der Älteste. Und da haben wir keine Diakone gebraucht. Da hat es überhaupt keine Notwendigkeit gegeben. Im Laufe der Jahre haben wir zwar immer junge Leute nachbekommen, Familie mit Kindern, aber wir andere sind gealtert. Plötzlich waren die Brüder, die früher 60 waren, sind jetzt über 80 gewesen. Und plötzlich hast du gesehen, auch in der Gemeinde, da ist eine gewisse Notwendigkeit, diese Leute zu versorgen. Zum Beispiel mit Essen, wenn sie nicht selber kochen konnten. Zum Beispiel ihnen bestimmte Dienste zu tun. Oder auch ganz wichtig, dass ein Mann, und da haben wir das erste Mal in Albstadt Diakon eingesetzt, dass er ein Auge hat für die Gemeinde, ob jemand krank ist, ob jemand zum Beispiel, jetzt kommen wir zu den Schwaben. Die Schwaben sind ja, man sagt, ich sage mal das schwäbische Wort, genant. Das heißt, sie genieren sich. Hochdeutsch, es ist ihnen peinlich. Es ist ihnen peinlich, dass sie krank sind. Es ist ihnen peinlich, dass sie Hilfe brauchen. Und darum sagen sie es nicht. Ein Schwabe ist in der Regel eher bereit zu leiden, als dass ein Dritter um Hilfe bittet. Das ist einfach Fakt. Ich befürchte, dass in den anderen Volksgruppen auch nicht viel anders ist. Aber eines ist ganz klar. Jetzt brauchst du Menschen voll Heiligen Geistes und Menschen voll Weisheit, die das sehen. Zu was brauche ich Weisheit? Dass ich es sehe. Und ein Diakon, der geht durch die Reihen und guckt, ach, da ist einer krank und der sagt es nicht. Und dann geht er zu der Gemeinde und sagt, betet für ihn. Dann guckt er, müssen wir den versorgen. Das ist eine ganz hochqualifizierte Aufgabe in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, was schwerer ist. Diakon oder Ältester? Da bin ich mir nicht sicher. Ich sehe beides als ungeheure Verantwortung. Wisst ihr, die Ältesten sind verantwortlich für die Grundlinie einer Gemeinde. Das ist wichtig. Aber wenn du als Diakon einen Fehler machst, dann kannst du schneller wie ein Ältester, gut, wenn ein Ältester bibeltreu ist, ist das gut, wenn er natürlich da faul ist, macht er auch alles kaputt, aber ein Diakon kann im Einzelnen relativ schnell etwas kaputt machen, das Problem. Er kann Leute zerstören, er kann sie verletzen. Darum muss er voll Heiligen Geistes sein und voll Weisheit. Wisst ihr, er braucht ein sehr, sehr hohes Niveau. Und hier werden Leute eingesetzt, die teilweise sehr mostrante Schrift, zum Beispiel den Dienst des Evangelisten hatten. Aber jetzt macht er halt seinen Dienst. Und Gott kann Leute diakonisch dienen lassen, im Sinne vor, dass man jetzt Leute versorgt, die vielleicht evangelistisch tätig sind. Ja, was machen die denn? Die werden dann denen Leute, die sie versorgen, das ist jetzt das Zusammenspiel des Wortes Gottes, werden sie eventuell, wenn da jetzt Leute sind, die nicht klar sind, das Evangelium bringen, evangelistisch. Wenn es eine lehrmäßige Leute hat, eher mit einer Lehrgabe, die werden, obwohl sie diakonisch dienen, denen eventuell Hintergründe des Wortes Gottes nahebringen. Also da sieht man einfach, das ist ein Zusammenspiel. Aber Diakonie ist zuerst mal ein Überbegriff. Und hier siehst du ganz klar, es gibt Diakonie der Wortverkündigung, es gibt Diakonie des Sozialen. Beides. Hier haben wir jetzt den sozialen Bereich. Und du siehst eine interessante Palette. Stephanus ragt heraus, er wird auch dann der Märtyrer. Er ist voll Glaubens. Und manchmal musst du auch voll Glaubens sein als Diakon aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du Leute hast, die verzweifelt sind wegen ihrer Krankheit, wenn du Leute hast, die verzweifelt sind wegen ihrer finanziellen Situation, wenn du Leute hast, die verzweifelt sind wegen ihrer familiären Situation, dann nützt eine schematische Darstellung von manchen geistlichen Wahrheiten gar nichts. sondern du musst sie geistlich versorgen, du musst sie geistlich abholen, da musst du voll Geistes sein, du musst ihnen der Herr Jesus bringen und du musst ihnen helfen, dass sie, so wie Gott es will mit seiner Weisheit, dass sie zurechtkommen, dass sie nicht untergehen in ihrem Elend. Und da brauchen wir Diakone. Diener Gottes, die verschiedene Aufgaben haben, die aber jetzt einen Spezialauftrag haben. Hier, der soziale Dienst, kann ein Spezialauftrag sein. Es kann auch mal eine Gemeinde, ein Dauerdienst sein. Das lassen wir jetzt einfach dahingestellt. Gut, jetzt haben wir das Grundproblem. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was mit dem Stephanus dann passiert ist. Der wird rausgegriffen. Sondern jetzt kommen wir zu 1. Timotheus 3. Und jetzt wird ein Katalog aufgestellt. Und der Katalog, der hat's in sich. Und zwar, wir haben ja das letzte Mal gelesen, 1. Timotheus 3, und zwar den Katalog oder Anforderungskatalog ist vielleicht der richtige Ausdruck. Das heißt, wie sollte diese Leute beschaffen sein? Und zwar in 1. Timotheus 3 ab 1, da siehst du, was ist mit einem Ältesten? Was ist mit einem Aufseher? Und jetzt ab Vers 8 kommen jetzt plötzlich die Diakone. Jetzt nochmal ausdrücklich. Die Leute, die keine Älteste sind, die aber keine Apostel sind, die aber einen diakonischen Auftrag haben, innerhalb der Gemeinde zu dienen. Jetzt sei es mal vorsichtig. Wir suggerieren jetzt von Apostelgeschichte 6 her, dass der Großteil dieser Aufträge wohl sich um die Sorge um die einzelnen Gemeindeglieder handelt. Es kann aber auch sein, dass so ein diakonischer Dienst einmal ein Wortdienst ist. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel, ich habe das einmal gemacht, ich will jetzt nicht sagen, dass mir da klar war, dass ich diakonische Dienste tue. Da ist jemand, der in Anfechtung kaputt geht, innerlich völlig zerrieben und zerrissen wird. Und dass dann ein Gläubiger zum Beispiel hingeht, ich habe es einmal gemacht, eine ganze Nacht fast, da habe jemand, der mir sehr nahe stand, habe ich einfach aus dem Jesaja, es war interessant, aus dem Jesaja, fast jede Verheißung stundenlang vorgelesen. Und dann hast du etwas gemerkt. Im Lauf des Abends, je später es wurde, irgendwann haben die Bibelstelle begonnen zu greifen. Irgendwann haben die Bibelstelle das Herz gefunden. Irgendwann ist es Gott gelungen, durch den Heiligen Geist diese Bibelstelle lebendig zu machen. Und irgendwo kam die Seele zur Ruhe. Auch das ist ein diakonischer Dienst. Diakonischer Dienst, glauben wir immer, ist bloß, wenn du ein Stück Brot mit Aufstrich ihm in die Hand drückst. Oder wenn du ihm eine Jacke gibst, dass er nicht friert. Das ist auch Diakonie. Aber mit dem Wort Gottes jemand innerlich zu helfen, kann genauso diakonischer Dienst sein. Und jetzt sagt er, diese ganzen Dienste, die haben eine interessante Forderung von Gott. Er sagt zum Beispiel, und das ist auch kein Zufall, in Vers 8, gleicherweise. Und da steht im Griechischen Hosantos. Das ist weder Isos, völlig deckungsgleich, noch ist es Homoios, ähnlich und doch nicht so, sondern das ist einfach gleicherweise, so wie es einen Anforderungskatalog gibt für die Ältesten, haben wir jetzt einen Anforderungskatalog für Diakone jetzt. Und da sagt er, und die Diakone sollen, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ehrbar sein. Was heißt ehrbar? Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Und zwar, ich halte nichts davon, wenn man Dinge nur theoretisch abhandelt. Ich möchte ganz klar sagen, was ehrbar ist. Ehrbar ist ein Mensch. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich greife jetzt einfach vor auf Vers 11. Es gibt nicht nur männliche Diakone, sondern es gibt auch weibliche Diakonissen. Eigentlich heißt es Diakoninnen. Die predigen nicht, die haben andere Gnadengabe, aber es gibt das für Frauen und für Männer, das Diakoneamt oder den Dienst. Was hat das für ein Hintergrund. Älteste dienen der gesamten Gemeinde, egal ob Mann oder Frau, grundsätzlich. Aber im persönlichen, seelischen, am Bereich der Nöte, kann es sein, dass es Dienste und Nöte gibt, da kann ein Mann einer Frau nicht helfen. Da muss eine Frau einer Frau helfen. Das bedingt einfach die Geschlechterverteilung. Es gibt Dinge, da wollte ich keinen Mann zu einer Frau schicken, wo vielleicht dann Nöte da sind. Selbst wenn es um Nöte geht, denjenigen zu pflegen, das kann ja nicht ein Mann machen. Darum gibt es Diakoninnen. Und zum Beispiel Phoebe war eine berühmte Diakonin. Wenn er die Lehrbriefe lest, war Diakonin. Die hatte den Auftrag, einen Brief zu überbringen. Also das heißt, vorab, es geht um Mann und Frau bei Diakonen oder bei Diakoninnen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, ehrbar. Was ist ehrbar? Wir sind heute so verderbt und von diesem dreckigen, antichristlichen Geist und wo es völlig normal ist, dass jeder lügt und betrügt, selbst in der Gemeinde Jesu, wo die gesamte Menschheit so verderbt ist, dass sie gerichtsreich ist und der Antichrist wird ein gutes Material finden für seine Teufelei, dass wir gar nicht mehr wissen, was ehrbar ist. Geht doch heute in eine Schule und frage mal in den Abschlussklassen, was ist ehrbar? Du wirst keine Antwort bekommen, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was ehrbar ist. Das ist verschwunden aus dem deutschen Sprachgebrauch. Geh in die Gemeinde und sag, was ist ehrbar? Sie werden dir auch nicht antworten. Drum ist wichtig, dass man sich zum Biblischen zurückwendet und sagt, Herr, was meinst du? Und ehrbar ist etwas, wo es glasklar nach außen ist von der Ehre her. Also Ehre heißt einfach, es ist klar, dass hier etwas ist, wo zum Beispiel jemand etwas tut oder nicht tut. Also das ist das, was nach außen hin auch real sichtbar und klar ist. Und ehrbar heißt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in die Praxis, dass jemand mit dem Geld sauber ist. Ehrbar heißt, dass jemand mit der Sexualität sauber ist. Ehrbar heißt, dass jemand mit der eigenen Ehre sauber ist. Die drei großen Bereiche, die alten Brüder immer als Warnung an uns junge Brüder gegeben haben, passt auf beim anderen Geschlecht, passt auf beim Geld, passt auf bei der eigenen Ehre. Und wenn da jemand sauber ist, dann ist er biblisch gesehen ehrbar. Ehrbar ist auch jemand, der sein eigenes Leben meistert. Das heißt, der mit seinen eigenen Händen, manchmal kannst du auch das nicht tun, da kannst du aber nichts dafür, aber wenn es möglich ist, der mit seinen eigenen Händen für sich selber sorgt, das nennt man alles ehrbar. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Hier ist einfach etwas, wo man sauber sein muss. Wisst ihr, ich sage euch einfach mal ein Beispiel. Da kommt ein Mann, sammelt Geld ein, im Reich Gottes, und es stellt sich erst Jahre danach raus. Es kommt nur raus, weil eine Panne passiert. Der Mann sammelt Geld ein fürs Reich Gottes, und zwar für ein Missionswerk. Er sagt in der Gemeinde, wir sammeln jetzt Geld ein, was jetzt im Opferkasten drin liegt. Es gibt ja Gemeinden, die haben Opferkasten, wir haben keinen. Von daher kann es bei uns in der Weise nicht passieren. Wir geben das, was im Opferkasten ist, diesem Mann mit aufs Missionsfeld. Der Mann freut sich, nimmt die Gabe des Geldes mit und freut sich, dass er Geld hat fürs Reich Gottes. Und dann wird das noch, was auch schon falsch ist, bekannt gegeben, wie hoch die Summe war. Weil jetzt stellt sich's raus, da war ein Mann drinne in der Versammlung, der hatte einen höheren Betrag als der, der dem Missionar mitgegeben wurde, in der Opferkaste geworfen. Und dann hat plötzlich, war es klar, da stimmt was nicht. Da muss mehr Geld drin sein. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann, den ich heute als nicht ehrbar bezeichnen würde, schon einfach hingegangen hat, Hälfte von dem Geld für seine eigene Belange, nicht einmal für seine private, sondern für seine eigene Gemeinde genommen. Er hat seiner Glieder gesagt, gebt uns Geld für den Missionar und hat die Hälfte für die eigene Gemeinde weggetan. Das ist Sünde und ist nicht ehrbar. Ich habe eine Gemeinde gekannt, die haben mich ausgelacht, haben gesagt, ich sei verklemmt, was ich nicht glaube. Die haben eine Praxis gehabt, dass dauernd die Schwestern zu den Brüdern in die Seelsorge gingen und ihre Sünde bekennen mussten. Die Folge davon war, dass in dieser Gemeinde sowohl, ich sag's mal, zumindest verbale Hurerei relativ oft geschah und dass in dieser Gemeinde genau auf diesem sexuellen Gebiet alles andere als Sauberkeit geherrscht hat. Das ist unehrbar. Da musst du dann, wenn du zum Beispiel ein überregionaler Arbeiter bist, musst du zu den Ältesten gehen und sage, Brüder, ihr habt eine Praxis, die ist nicht ehrbar. Wisst ihr, wenn du jetzt jemand hast und du sollst dein Herz ausschütten, dass du Nöte hast, auch vielleicht du musst zugeben, ich habe in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet, ich bin in finanziellen Nöten, kann mir die Gemeinde helfen oder ich bin körperlich jetzt angeschlagen oder ich habe Probleme, einfach rundum und du hast jemanden, der nicht ehrbar ist, dann wird ein Gemeindeglied, das einigermaßen normal ist, wenn es den anderen nicht für ehrbar achtet, dem oder ihr nie im Leben sein Herz ausschütten, wird denen nie das anvertrauen, was du brauchst, um sauber Diakonie zu führen. Merkt ihr jetzt, wo ich gesagt habe, dass es ein ganz heißes Gebiet ist? Es ist mit das kitzligste Gebiet im ganzen Reich Gottes. Und von daher sagt er, du musst einen Diakon haben, wo es für die Leute klar ist, der ist sauber mit dem Geld, der ist sauber, der sucht keine eigene Ehre, der ist sauber mit dem anderen Geschlecht. Der macht das alles nicht. Das nächste, was die Bibel sagt, nicht doppelzüngig. Wisst ihr, es ist ungeheuer schwierig charakterlich, wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der schüttet dir das Herz aus und sagt, weißt du, ich ertrage es nicht und ich bin krank geworden, weil ich das Geschwätz meiner Geschwister in der Gemeinde jetzt jahrelang ertragen habe, die mich bei jeder Gelegenheit verletzt. Gibt's das im Reiche Gottes? Ich könnte euch Geschichte erzählen, dass ihr schockiert werdet, was im Reiche Gottes gibt. Zu mir kam die Tochter eines Predigers mit ihren Geschwistern, beziehungsweise ich glaube, sie war gar nicht dabei, es waren bloß die Schwestern und Brüder, haben mir erzählt, was da alles lief. Sie war nämlich gar nicht richtig bekehrt, sie hatte vorher schon ein Verhältnis mit einem jungen Mann. Der junge Mann, dann ging es auseinander, dann hat der junge Mann eine andere Frau geheiratet, in der Gemeinde, alles fromm. Dann haben sie ein Baby bekommen. Und kaum war das Kind da, hat er angefangen, seine erste Freundin nachzustellen in der Gemeinde während der Versammlung. Auf eine ekelhafte Art. Wisst ihr, wenn du jetzt so einen Fall hast, dann darfst du nicht doppelzüngig sein als Diakon oder als Arbeiter, als Diener im Reich Gottes. Da musst du glasklar sagen, das ist Sünde. Du darfst nicht dem betroffenen Mädchen was anders sage wie dem betroffenen Mann. Gibt's das im Reich Gottes? Natürlich. Die Perikope von der Ehebrecherin in Johannes 8, wisst ihr, was da passiert ist? Da hat's doch geheißen, eine Frau wurde im Ehebruch ergriffen. Laut mosaischem Gesetz mussten beide sterben, der Mann und die Frau. Wo war der Mann? Den haben sie laufen lassen. Wisst ihr, und so ist oft so auch verbal. Man sagt vielleicht der Schwester, ja, weißt du, das ist gut, wir wissen das und wir kümmern uns drum. Und dann geht man hin zu dem Mann und stellt ihn nicht öffentlich. So jemand, den muss man ausschalten als Mitarbeiter. So jemand muss man auf die Finger klopfen. Der hier den diakonischen Dienst tut, muss dem Opfer der geistliche Trost zusprechen und gleichzeitig den Mann stoppen. Man darf nicht um des Friedens willen jetzt beide schönreden. Ein Diakon muss also von daher nicht nur ehrbar, sondern klar sein aus seiner Rede. Der muss glasklar sein, der muss dich darauf verlassen können. Wenn er zu dir sagt, ich helfe dir, Beispiel, du kommst zu jemandem, älterer Mann, und du siehst plötzlich, weil er gehorsam war, ich hatte den Fall einmal, da hat jemand, älterer Mann, eine Freundin gehabt. Wir haben geglaubt, es sei Frau. Kein Mensch hat gewusst, dass es nicht seine Frau ist. Das hat sich herausgestellt, das ist in Russland damals passiert. Seine Frau hat versucht, ihn zu ermorden. Kannst du dir nicht vorstellen. Der Mann hat mir später seine Lebensgeschichte erzählt, ich habe sowas noch nie gehört. Das kann man sich nicht vorstellen, wie es dazu ging. Dass der mit dem Leben davonkam. Also, der hat mir einmal Geschichte erzählt, ich bin da gekommen, das ist ein ganz unscheinbarer Mann gewesen, hätte ich überhaupt nichts gedacht. Und dann kam es zur Sprache. Ja, aber die Frau, das ist nicht meine Frau. Meine Frau ist verschollen. Die war dann noch verschollen in Sibirien. Irgendwo weg war sie. Aber er war verheiratet offiziell. Dann hat er mit der Frau zusammengelebt. Dann hat mit ihm geredet und gesagt, du. Und er hat dann gesagt, es gab, in unserer Gemeinde haben wir das toleriert, wegen seiner schwierigen Situation. Wir haben gesagt, geh nicht. Geh nicht. Es tut uns leid. Trennung. Der Mann hat Gott gehorcht, mehr als Mensch, und ist hingegangen und hat es getrennt. Hat die Frau fortgeschickt. Die Frau hat dann die Möbel teilweise mitgenommen. Ich sage einfach mal als Beispiel, da ist ein Mann, der wirklich gehorsam ist. Und jetzt kommst du in so eine kitzlige Situation. es auch seelsorgerlich so ist, dass man das nicht an die große Glocke hängen sollte. Und jetzt geht es darum, jetzt muss man dem Mann ja irgendwie Möbel besorgen. Bei uns war das Problem, er wollte gar keine mehr. Er hat das mit dem, was er hatte, war er zufrieden. Das war toll. Aber sagen wir mal, er braucht trotzdem Möbel. Dann sage ich zu ihm, wir besorgen dir Möbel. Dann musst du sie besorgen. Wenn du doppelzüngig bist und ihm einfach sagst, wir besorgen das und nichts tust, und ihn immer vertröstet, es passiert nichts, dann bist du als Diakon disqualifiziert. Ein Diakon muss nicht nur ehrbar sein, muss in der Rede glasklar sein und er muss das, was er sagt, auch tun. Er muss dir helfen. Du musst dich 100% auf ihn verlassen können. Es darf kein Schwätzer sein. Nicht vielem Weingenuss ergeben. Oh. Wisst ihr, Alkohol, die Bibel verbietet nicht, dass man Alkohol trinkt. Sie verbietet bloß, dass man sich berauscht. Also man braucht beim Abendmahl nicht den Alkohol wegtun. Man kann Wein geben, wir machen es ja so, dass wir dem, der keinen Wein trinken kann, weil er Alkoholiker war, das geben wir Traubensaft. Aber grundsätzlich beim Abendmahl ist Wein, weil so sagt es eigentlich nach meinem Verständnis der Bibel. Und jetzt sagt er, nicht viel im Weingenuss ergeben. Wisst ihr, es gibt Leute, die selber mit ihren Problemen nicht fertig werden und dann greifen sie zum Trösterchen des Weines. Und wenn das ein Mann oder eine Frau tut, sind sie als Diakone disqualifiziert. Übrigens, ich möchte es einfach einmal betonen, man sieht es nach einer Zeit am Gesicht, an den Poren, sieht man, wer ein Auge dafür hat. Also er sagt hier, du musst selber mit deinen Lüsten umgehen können. Und darfst selber kein Gebundener zum Beispiel in Alkohol sein. Und das Nächste, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Wisst ihr, ich schäme mich heute, wenn ich die Tageszeitung lese. Ich lese die Tageszeitung. Vielleicht lese ich nicht intensiv genug, aber ich lese das, was ich wissen muss. Und da ist ein Riesenproblem, dass da dann immer wieder Anzeige kommt. Gib doch dein Erbe für ein gutes Werk. Wisst ihr, es ist völlig verboten, mit Leuten, die alt sind, die in Not sind, die vielleicht vermögend sind, das gibt's auch, mit denen zu reden und praktisch zu sagen, geh hin und vermach dein Geld der Gemeinde. Wenn das jemand tut, sündigt er und er ist letztendlich bereits als Diakon disqualifiziert. Und ich sage es mal so, das ist ja noch die edle Variante. Er kann vielleicht auch sagen, oh, weißt du, ich habe, er sagt es gar nicht offen, weißt du, wir haben auch Nöte, uns wäre es auch recht, wenn wir mal aus unseren finanziellen Problemen rauskämen. Das Diakon sagt, weil er nämlich die Hoffnung hat, sie vererbt ihm dann, die alte Schwester, das ist noch schändlichem Gewinnstreben. Du musst einen Mensch haben, der vollkommen frei ist vom Geld. Merkt ihr jetzt, was ein Diakon für ein Kaliber sein muss? Ich bloß ehrbar. Er darf nicht doppelzüngig sein, muss glasklar in der Rede und im Handeln sein, im Tun. Er muss vom Alkohol frei sein und er muss frei sein vor jedem Gewinnstreben. Jetzt kommt der wichtige Punkt, Vers 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Es müssen Leute sein, die die ganze Zeit ein reines Gewissen vor Gott haben, die dauernd gereinigt sind in Jesu Blut, die in der Heiligung leben. Und die gleichzeitig das Geheimnis des Glaubens, nämlich die Bibel sagt ja, wir haben ein vollkommenes Opfer und das Geheimnis des Glaubens ist, dass wir durch Jesu Blut bis ins innerste Heiligtum gehen können und dann durch Glauben dieses Opfer aktivieren können, dass sie das Geheimnis immer reine Gewisse bewahren. Wisst ihr, was heißt? Sag es mal ganz vorsichtig. Dass sie mit einer heiligen Ehrfurcht diese große geistliche Wahrheit auch den Leuten sagen. Dass sie auch bei der Weitergabe dieser geistlichen Wahrheiten nicht billig sind. Wisst ihr, man kann auch jede geistliche Wahrheit zerreden. Das tun sie auch nicht. Sondern sie sind hier mit einer gewissen heiligen Ehrfurcht vor diesem Geheimnis des vollkommenen Opfers und der Person Jesu. Und jetzt sagt er etwas. Diese sollen zuerst erprobt werden. Der Dienst ist so kitzelig, dass er nach meinem Verständnis, ich kenne keinen anderen Dienst, wo die Bibel fordert, gut, beim Ältesten sagt sie kein Neubekehrter, da braucht er eine bestimmte Erfahrung, aber bei den Diakonen sagt sie klipp und klar, oder bei den Diakonissen, sie müssen vorher erprobt werden. Das heißt, sie müssen getestet werden. Das heißt, man setzt einen Diakon nicht ein, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, sondern man macht was völlig anderes. Man geht zuerst hin und erprobt ihn. Und wenn er sich bewährt hat, dann wird er eingesetzt vor dem Licht. Jetzt seht ihr, was das für eine Hürde ist und was das für ein hohes geistliches Amt und ein hohes Ziel ist von Gott, wenn jemand solche Dienste tut. Und dann sagt er, dann sollen sie dienen. Aber wie sollen sie dienen? Da steht wieder das Wort für diakonisch dienen, wenn sie untadelig sind. Gut, die Ältesten sollen auch untadelig sein. Aber merkt ihr, der Unterschied von dem Katalog von den Ältesten. Bei den Ältesten hast du eine bestimmte charakterliche Qualität. Sie müssen klar sein, sie müssen auch an manchen Punkten hart sein, dass sie die Grundlinie der Gemeinde verteidigen. Sie müssen den Wolf hinauswerfen. Aber bei den Diakonen geht es noch in eine andere Ebene. Da geht es hinein in das Sensible, in das geistlich Tiefe, wo man Menschen hat, die schwach sind. Und um die Schwachen zu schützen, brauchst du hier Leute mit höchstem Niveau. Ich aber bitte, wenn ihr Apostelgeschichte 6 lest, denkt nie, dass das nur die Billige sind, die man halt jetzt rausgesucht hat. Es ist ein hohes Amt von Gott her, ein ganz hohes Amt oder ein Dienst. Und jetzt heißt es in Vers 11, Frauen, da steht nur, darum ist in der Schlachter das Wort die eingeklammert, da steht einfach, Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Das heißt, nicht die Frauen der Diakone, sondern Diakonissen, da steht einfach Frauen. Sie sollen ebenfalls ehrbar sein. Merkt ihr, wie das ehrbar, was das für eine große Rolle spielt? Dass man hier vollkommen sauber ist und auch nicht verleumderisch. Also nicht hinterrum reden, nicht schwätzen, nicht beleidigt sein und drum verleumden. Sondern nüchtern, treu in allem. Und jetzt plötzlich ist es interessant. Bei den Frauen hat er einen anderen Katalog. Er sagt, sie sollen nüchtern sein. Ich kenne Frauen, die meinen es ehrlich und wollen Gott wirklich dienen, aber die sagen, wir nehmen keine Medikamente. So jemand darfst du nie zum Diakon machen oder zur Diakonisse machen. Weil da hat es Leute, die müssen Medikamente nehmen. Also sie müssen nüchtern sein und sagen, Moment mal, wenn ich selber keine Medikamente nehme, wenn ich den Dienst einer Diakonisse habe in der Gemeinde oder Diakonin ist eigentlich richtiger, dann muss ich trotzdem, ich eine andere Entscheidung für mich gefällt habe vor Gott, muss ich treu sein und darum heißt Treue in allem und muss denen Leute ihre Medikamente geben. Ich darf sie auch nicht dazu animieren, dass ich sage, komm, lass du es auch weg. So, ich muss treu sein. Ich muss einfach den Dienst, den man mir gegeben hat, versorgt, die jetzt mit Medikamenten muss ich tun. Und dann Vers 12, die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, nicht zweimal verheiratet. Das hat sicher auch mit dem zu tun, er muss frei sein von Spannungen. Auch von familiären Spannungen sollte er frei sein. Und ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Kinder steht hier das Wort für das allgemeine Kind, ohne Altersangabe. Das heißt, er muss auch zu Hause, das gleiche wie ein Ältester, also ein Diakon muss das gleiche wie ein Ältester privat haben, es muss daheim funktionieren. Und jetzt sagt er, denn wenn sie ihren Dienst, und hier haben wir wieder das Wort für ihren diakonischen Dienst, gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Das heißt, sie haben selber einen großen Gewinn davon. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich glaube, dass leichter ist, ein Ältester zu sein, wenn man eine bestimmte Berufung hat von Gott her, und eine bestimmte Gnadegabe, eine bestimmte Charakterstruktur, glaube ich, dass leichter ist, ein Ältester zu sein, als ein Diakon. Ganz ehrlich sagen. Ich bin Ältester in der Gemeinde, passt zu meiner Berufung, passt zu meinem Charakter, aber ich weiß nicht, ob ich ein Diakon in der Weise sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich hätte wahrscheinlich an manchen Punkten nicht genügend, wie soll ich sagen, Geduld. Nicht genügend soziale Kompetenz, sage ich ganz ehrlich. Von daher muss ich sagen, ich bin immer froh, wenn ich in der Gemeinde Dinge sehe. Und das ist bei uns jetzt, da bin ich sehr dankbar. Leute haben plötzlich angefangen, diakonisch zu dienen, ohne dass man es ihnen gesagt hat. Ich habe jetzt wieder zwei Leute, wo ich problemlos als Diakone einsetzen könnte. Unser alter Diakon ist heimgegangen, aber ich könnte schon jetzt einsetzen, wenn ich wollte. Also von Gott her war die Legitimation sicher da. Wisst ihr, und wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, es geht laut 1. Timotheus 3,15 um den Wandel im Haus Gottes. Wisst ihr, die Welt soll sehen, die Gläubiger kümmern sich untereinander und gegenseitig. Sie kümmern sich. Einer um den anderen. Man muss sehen, hier ist es niveaumäßig, hier ist es lehrmäßig sauber. Hier ist es die Frauen und die Männer gegenüber sauber. Hier ist es auch dem Geld gegenüber sauber. Und auch der eigene Ehre. Da hat es keine Spinner und da hat es keine gebundenen Leute, sondern da hat es auch keine Leute, die hinterhältig sind oder Geld erstreben, sondern die sind frei. Und wenn du sie fragst nach dem Glaube, dann werdet ihr dieses Geheimnis der Person Jesu und des vollkommenen Opfers und wie man das auslöst, Epheser 1, 17 bis 19 zum Beispiel, werdet sie dir mit einem reinen Gewissen und mit einem heiligen, guten Wesen vermitteln können. Sie sind Leute, die erprobt sind und bei den Frauen hast du nochmal nur ein höheres, zusätzliches Anforderungsprofil. Sie dürfen auch nicht verleumderisch sein, sie müssen den Mund halten können. Sie müssen nüchtern sein und wirklich das tun, was Gott will, treu in allem. Und für alle gilt, dass das persönliche Umfeld eine große Rolle spielt. Warum reden wir eher über einen Brüderrat oder um Dienste, die die Bibel gar nicht kennt, als über Diakone? Über diakonische Dienste, wisst ihr warum? Weil der Teufel kein Interesse hat, dass die Gemeinde diakonisch dient. Von daher hoffe ich, dass in unserem Geist eine Sensibilität für diesen wichtigen Dienst entstanden ist. Und dann kann es auch sein, dass einmal Gemeindeglieder, wenn sie plötzlich sehen, da entsteht das Gleiche wie in Apostelgeschichte 6, vielleicht zu den Ältesten gehen sollten und sagen, Brüder, ist es nicht Zeit, dass wir Diakone einsetzen, Leute, die diakonisch dienen, das darf man tun. Auch wenn wir es tun, dann sollen wir es biblisch machen. Und lass uns immer zuerst diese Dienste, die die Bibel nennt, abdecken und dann erst andere. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag und ich danke dir, dass dein Wort so einfach ist, dass ein Kind es verstehen kann. Dass du uns zeigst, dass du in deiner Weisheit, im Leib Christi, in der örtlichen Gemeinde, die ja nur Darstellung des Himmlischen ist, in deiner Weisheit angeordnet hast, dass Älteste die Gemeinde leiten und führen sollen. Dass du aber angeordnet hast, dass Diakone und Diakoninnen sich um das innere, sensible Wohlbefinden von Gemeindegliedern sorgen sollet und ihnen dienen sollet, die Probleme haben, denen schlecht geht, die Kampf haben, die vielleicht gar keine äußere Anfechtung haben im Sinne, wie sie zur Gemeinde zukommen kann, sondern bei denen sich alles innerlich in ihrem Herzen abspielt. Und ich habe einfach die Bitte für uns, dass du uns geöffnete Augen gibst, dass wir das Biblische richtig beurteilen, das Richtige tun und dass wir nicht nur Älteste haben, sondern auch, wo es notwendig ist, die richtige Diakone. Und gib einfach Gnade, dass diese Dienste mit diesem Niveau in unseren Gemeinden geschehen. Dafür danke ich dir. Amen.